Herzlich willkommen zu Lambert Klammerer Jazz. Wir treffen uns hier jede Woche, um über die Dinge zu reden, die euch Jazzmusiker und natürlich Jazzliebhaber und auch alle anderen Musikliebhaber im Allgemeinen beschäftigen. Ich begrüße am Mikrofon des Lebens Felix Weig.
Sitzt ein Kuckuck auf dem Baum, kommt ein Hai vorbei, sagt der Hai Kuckuck, sagt der Kuckuck Hai zum Hai. Schönen guten Morgen, liebe Impros.
Sehr gut, das gefällt mir gut. Es ist so auch so ein Warmmachspruch.
Richtig.
Der plappernde Kaplan klebt plappernd Plakate auf die klappernde Plakatwand.
Der plappernde Kaplan klebt poppige, peppige Klappplakate, Pappplakate an die klappernde Kapellwand. Der plappernde Kaplan klebt poppige, peppige Pappplakate an die klappernde Kapellwand.
Kapellwand? Plakatwand, dachte ich.
Ah, ich dachte an die Kapellwand, weil er ist ja ein Kaplan.
Ach so, ist ein Kaplan? Ich dachte, es wäre irgendwas Religiöses.
Ja, meine ich ja, deswegen an die Kapelle.
Richtig, ja, ah, das macht irgendwie Sinn, stimmt. Ja. Okay. Du weißt wieder mehr als ich, ja. Du hast dein Stimmtraining auf jeden Fall absolviert. Ich war neulich in Halle-Saale, Crazy City.
Ja, war ich lange nicht, also wirklich.
Ja, ja. Am Montag war ich da, weil mein erster Job als Sprecher.
Wie bitte?
Ich habe einen Sprecherjob gehabt für ein Hörspiel.
Nein!
Ja, für ein Kinderhörspiel. Figarinos Fahrradladen heißt das. Kommt einmal die Woche, vom MDR wird das produziert. Und ich habe Lambert gespielt, der ein Klavier kaufen wollte für sein Fahrrad.
Ein Klavier für sein Fahrrad?
Quatsch, ein Fahrrad für sein Klavier.
Und damit du das...
ans Meer bringen. Ich wollte damit ans Meer fahren.
Aber sind wir jetzt schon so weit in der Verkehrswende, dass Kindern vermittelt wird, das beste Transportmittel, um ein Klavier zu transportieren, sei ein Fahrrad?
Na gut, der Podcast, also beziehungsweise das Hörspiel heißt Figarinos Fahrradladen und nicht... Figarinos Werkstatt.
Ach so, ja, du hast recht.
Autowerkstatt, also es geht um Fahrräder.
Ja, ja.
Ich wurde auf jeden Fall dort von einem Schauspieler, liebe Grüße, Rashid hieß er, antrainiert. Mir wurde gesagt, wie ich meine Rolle zu verstehen habe, wie ich das spielen möchte und so, habe ich mit ihm besprochen. Und dann habe ich angefangen, mich einzusprechen, so, ja. Weil ich das ja von dir kannte. Apotheke, B-Potheke, C-Potheke und der plappernde Kaplan und sowas. Und dann meinte er, ich glaube, wir hatten die gleiche Stimmtrainerin. Meinte ich so, wieso, hattest du auch Felix oder was? Nee, er war in Leipzig. So. Und ich hatte das kurze Gefühl, er hatte das Gefühl gehabt, ich hätte wirklich so eine professionelle Stimmausbildung gemacht. Aber ich glaube, der wollte mir nur schmeicheln. Weil ich meinte auch, hör mal unseren Podcast. Also wir sabbeln da sowas einher. Da kann man wirklich nicht behaupten, dass wir besonders gut Sprachtraining genossen hätten oder so. Wir versuchen es ja immer wieder. Klappt nicht so richtig, trotz dieser tollen Stimmübung. Ich nehme jetzt erstmal einen Schluck aus meinem Wasser.
Es klappt nicht so richtig. Ich habe hier einen kalten Tee von Teekanne, mediterraner Pfirsich.
Ja, findest du, dass man, wir verkaufen ja auch Träume eigentlich.
Ja.
Wir sind Künstler, Podcaster, wir können uns eigentlich nicht zu tief in die Karten blicken lassen. Das ist ein Problem, wenn es persönlich werden soll. Bei dir ist mir das schon öfter aufgefallen, wenn ich so mal wissen wollte, was in deinem Liebes- und Intimleben so los ist hier on Mike.
Ja.
Du hältst dich wahnsinnig bedeckt und so.
Na, wer zwischen den Zeilen liest, kann da vielleicht was herausfinden, aber...
Ich würde da gern mehr über dich erfahren, aber ich glaube, das wird noch 100 Folgen dauern.
Ja.
Andersrum ist es so, dass ich ja eigentlich alles erzähle.
Du erzählst eigentlich alles.
Ich erzähle eigentlich alles. Also habe von meinen Ex-Freundinnen berichtet und solche Sachen.
Ja.
Und trotzdem habe ich mich mit einem Thema, was uns beide ja trennt, bisher wahnsinnig bedeckt gehalten.
Ja.
Einfach aus dem Grund, weil ich dachte, nee, wir verkaufen Träume. Wir müssen so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie eine Boyband auch. Wir dürfen nicht zu viel aus unserem Privatleben berichten, damit Menschen denken, also von uns träumen können. Und
ja.
Sich in unsere Stimmen verlieben und deswegen abhängig werden von unserem Podcast.
Ja. Wir sind ja auch so eine Art Projektionsfläche natürlich, genau. Ein leeres Gefäß, das gefüllt wird. Mit der Imagination der Impros.
Ja.
Und damit ist jetzt Schluss, oder wie?
Nun war es ja so, dass wir gefragt wurden, ein Thema zu beackern, was ich eigentlich wirklich interessant finde, nämlich Kinder haben als Musiker.
Ja.
Und das ist ja ein Thema, was uns beide eigentlich wirklich trennt, beziehungsweise wir es aus deutlich unterschiedlichen Perspektiven betrachten, denn einer von uns hängt mittendrin und der andere überhaupt nicht.
Genau.
Ja. Und zwar, ich habe Kinder, du nicht.
Richtig. Ich bin ein kinderloser älterer Herr, alter Zausel.
Ja. Ja.
Der hier in seinem Palais haust.
So, und
ganz anders als du.
Ganz anders als ich. Und ich finde das eigentlich gut, mal darüber zu reden, weil ich mir da schon auch oft drüber Gedanken mache, was das eigentlich bedeutet, als Musiker Kinder zu haben oder als Freischaffender vielleicht generell.
Ja.
Ich glaube, was jetzt, wenn wir das Thema jetzt besprechen, was so ein bisschen kurz kommen könnte, ist dieses Lobpreisen, was man sonst immer darüber hört, also wie schön es ist, Kinder zu haben. Also das ist bei mir tatsächlich auch so. Ich möchte es vorwegnehmen, weil es kann sein, dass das, was jetzt danach passiert, auch eher so eine kritische Konnotation bekommt. Ich würde trotzdem erstmal vorwegnehmen, bei mir alles in Ordnung. Es ist, mein Familienleben macht Spaß, es ist alles super und ich habe das irgendwie hingekriegt, so, dass das halt einfach schön ist. Aber ich sehe schon die Schwierigkeiten und kann mir auch nicht vorstellen, dass das Glück, was ich da auch ein paar glückliche Zufälle letztlich erlebt habe, dass das auf alle Musiker insbesondere anwendbar ist.
Ja.
Ja, deswegen würde ich da vielleicht jetzt mal mit dir durchgehen. Deine Perspektive finde ich interessant, weil du ja auch, ja, mit vielen Leuten zu tun hast, die Kinder haben und dann in Bands spielst und so und wie das halt eigentlich so, ja, für dich ist und was du da so beobachtest, vor allem über die Jahre, weil ich glaube, es dann nochmal ein Unterschied ist, wenn man zum Beispiel mit Mitte 30 Kinder bekommt oder mit Ende 20 oder so.
Ja.
Da können wir jetzt das vielleicht erstmal so ein bisschen biografisch angehen. Also,
nämlich. Genau, also aber was ist unsere Prämisse? Genau, wir wollen einfach mal, das wurde sich gewünscht, finde ich auch ein super Thema, mal drüber reden. Kinder, Familie als Musiker, was macht das mit dem Arbeitsleben vor allen Dingen? Was macht das mit den Abläufen und so? Was ändert sich? Solche Sachen oder worüber sprechen wir?
Ja, wir müssen da schon auch die Frage stellen, also empfehlen wir es.
Ach so, okay, da möchten wir hinten rauskommen. Meinetwegen,
das ist. Ich weiß es nicht, aber oder vielleicht entsteht das so automatisch, weil, naja, oder beziehungsweise wir müssen systematisch auch an die Sache rangehen. Leben wir in einer Gesellschaft, in der sozusagen diese Art von Selbstständigkeit mit Kinderhaben eigentlich gut vereinbar ist? Das, die Frage muss wahrscheinlich gestellt werden, oder?
Ja, gut, also aber im Hinblick auf das Rentensystem und auch den ganzen Generationsvertrag möchte ich mich ein bisschen davor scheuen, jetzt zu empfehlen, keine Kinder zu haben.
Nee, ich auch. Ich möchte mich vor beidem scheuen, eigentlich die klare Empfehlung auszusprechen. Mal sehen, wo es hinführt.
Also, ich möchte aber kurz einmal, Entschuldigung, ja, bitte verzeihen Sie die Unterbrechung, einmal kurz hier vom Buddhistischen Statistischen Bundesamt, hier einmal kurz die Zahlen. Lebend Geborene 2023, 692.989, genau, lebend Geborene 2023. Das sind pro Frau 1,35 Kinder und das Alter der Mutter beim ersten Kind, Durchschnittsalter 30,3 Jahre. Mhm. So, nur damit wir mal ungefähr wissen, worüber wir sprechen, falls das irgendwie relevant ist. Geburten in Deutschland.
Ja, wie viele Elternpaare davon sind selbstständig oder Musiker?
Ah ja, gut, das könnten wir natürlich auch. Das wird's ja, also wenn die Deutschen irgendwas können. In Deutschland gibt es derzeit etwa 1 Million 4,5 Millionen Selbstständige.
Eltern?
Menschen. In Deutschland. Ja. Also wobei ja hier ein Unterschied gemacht wird zwischen Freiberufler und Selbstständigen. Also sind nicht so viele von 42 Millionen Erwerbstätigen. Okay, das erklärt vielleicht auch, warum die Politik da nicht so einen Fokus drauf hat, auf uns Selbstständige. Na gut, okay. Aber das könnten wir jetzt da theoretisch runterrechnen. Das ist so entweder ein Zehntel bei den Selbstständigen oder ein Vierzigstel bei den Freiberuflern. Und wie verquicken wir das jetzt mit der anderen Zahl von den Lebendgeborenen? Naja, wenn es jetzt ein Zehntel wäre, würden 69.000 Lebendgeborene. Ach, das ist wirklich, das ist mir zu kompliziert zu rechnen, weil das ist ja auch bei Paaren wieder anders. Hier werden ja nur die, ja. Also, deswegen sagen wir einfach mal ja. Also auch, es kriegen auch Freiberufler Kinder.
Ist wohl so.
Ja.
Gut. Ja, doch, in meiner Erfahrung sind es gar nicht mal so viele. Es gibt, also ich würde schon sagen, dass es schon auffällig ist, wie viele Leute, die in unserem Berufsfeld tätig sind, sich letztlich für einen Lebensentwurf entscheiden, wo Kinder eigentlich dann keine so große Rolle spielen, beziehungsweise einfach nicht gemacht werden. Genau, es gibt schon viele kinderlose Leute als unter Musikern, oder?
Vor allen Dingen in Westdeutschland hat sich die Kinderlosenquote stabilisiert und lag im Jahr 2022 mit 20% sogar geringfügig niedriger als im Jahr 2012, 21%. Also, die Kinderlosenquote ist etwa 20%.
Ja.
Jeder Fünfte. Und da würdest du sagen, gibt es eine Häufung unter Musikern.
Bis jetzt kann ich ja natürlich nur aus meiner Perspektive betrachten. Und ich glaube, du würdest mir aber zustimmen, oder?
Müsste ich tatsächlich mal durchzählen. Also es ist ein bisschen auch so, dass wir natürlich dass die Anzahl der Menschen mit Kindern zunimmt im Alter. Das ist ja selbstverständlich. Und je mehr man mit jüngeren Leuten zu tun hat, umso mehr kinderlose Leute gibt es.
Ja.
Aber keine Ahnung, bei mir ist das so, dass in meinem Umfeld, sage ich mal, und auch bei Musikern, wahrscheinlich vielleicht auch durch einen längeren Karriereweg, bis sich das alles so einpendelt. Ach nee, andersrum. Das können wir ja gleich mal erörtern, woran das liegen könnte. Kriegen die meisten Leute eher spät Kinder. Und ich sage mal so, ab Mitte 30 häuft es sich dann doch, die Geburten.
Ja.
Jetzt anders als, was weiß ich, in, keine Ahnung, wie man das immer so von unseren ostdeutschen Mitbürgern hört, dass man da möglichst mit 20 schon das erste Baby macht, damit man eine Wohnung kriegt oder so. Also das ist sicherlich auch vielleicht.
Du meinst früher in der DDR?
In der DDR, genau. Mhm.
Ja. Keine Ahnung.
Dinge, die also, DDR betreffen. Dinge, die DDR betreffen, genau. Also keine Ahnung. Mein Eindruck ist, genau, wenn Kinder dann später, aber das ist glaube ich auch ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, wie gesagt, Durchschnittsalter der Mütter 30,3.
Ja.
Und das ist ja ein Mittelwert.
Genau, also es ist ja in meinem Fall so, dass ich vergleichsweise früh Kinder bekommen habe.
Mit, kann man sagen, vielleicht mit in der zweiten.
Und ja. 27.
Ja.
Ich war 27.
Genau.
Damit war ich ein absolutes Alien in meiner Peer Group. Es ist ja schon so, dass man da so einen Beruf ausübt, wo es irgendwie, es geht da um die Sache. Ne? Es geht weniger irgendwie, also vor allem in dem Alter kann man sich relativ gut vorgaukeln, vor allem wenn man so einen Single-Leben führt, so Mitte, Ende 20, also, oder ein kinderloses Leben,
ja.
Dass es nicht unbedingt jetzt primär ums Geldverdienen geht, sondern es geht jetzt erstmal darum, coole Leute zu finden, mit denen man irgendwie cool Musik machen kann,
ja.
Und irgendwie Spaß hat und klar, Geld spielt schon eine Rolle, aber irgendwie noch nicht so eine große, so irgendwie würde ich sagen, da treibt einen noch so dieser jugendliche Wahn noch so ein bisschen mehr an, dass es doch vielleicht noch andere Werte gibt im Leben als nur Geld. So, das ändert sich irgendwie schlagartig in der Betrachtung auf einen, finde ich auch, wenn man Kinder bekommt. Also ich würde schon sagen, dass ich da die Erfahrung gemacht habe, das, was ja eigentlich wirklich als wichtig betrachtet wird, auch eigentlich ja nach wie vor, also auch heute noch, ne, wenn wir darüber reden, dass das ein großer, wichtiger Teil des Musikmachens ist ja eigentlich das Rumhängen zusammen, das sich gut verstehen, die Connection und so, dass das eigentlich auf einmal kompromittiert wird durch eine Person, die dann auf einmal noch so ein anderes Ding am Laufen hat, nämlich eine Familie, habe ich schon so empfunden, dass das so ein bisschen als Verrat angesehen werden konnte unter Kollegen. Ja, ist ja tatsächlich so, dass bestimmte Glaubenssätze, die du ja zum Beispiel auch in der letzten oder vorletzten Folge formuliert hast, wie zum Beispiel, es ist ja, keiner interessiert sich so für einen wie man selbst. Das stimmt ja schon ab dem Zeitpunkt nicht mehr, wo du Kinder bekommst, denn da musst du, also ist relativ leicht auszuhebeln, dieser Glaubenssatz. Aber trotzdem ist
er. Wie meinst du das?
Naja, auf einmal gibt es halt.
Also weil du meinst, aber es interessieren sich ja deine Kinder nicht mehr für dich als du selber. Also man könnte
nee, aber du also, interessierst dich halt auf einmal für andere Dinge.
Genau.
Gezwungenermaßen.
Genau.
Es passiert halt einfach mit der Elternschaft, als nur für das Musikmachen, deine musikalische Karriere oder
was weiß ich. Genau, ja, ja.
Auf einmal gibt es da auch durchaus andere Werte und auch andere Menschen, die dein Interesse sehr in
genau, ja, ja, genau, ich möchte das nur kurz ins Verhältnis rücken, weil ich das gar nicht so falsch finde. Oder wie man da zu einer Synthese kommt, ist vielleicht die Aussage, in dem Moment, wo du Kinder hast, interessierst du dich möglicherweise mehr für die Kinder als für dich selber.
Ja.
Genau. Das, ja, ja, genau. Was nicht dem widerspricht, dass trotzdem natürlich du dich selber immer noch wahrscheinlich am meisten für dich selber interessierst.
Ja.
Aber gut, Haarspalterei, bitte fahr fort.
Das ist Haarspalterei, genau. Für den Säugling wird es erstmal nicht gelten, dass der Säugling sich wahnsinnig für sich selbst interessiert.
Nicht?
So, nee, ich glaube, da hat er noch kein Gefühl für.
Ja, ja, gut, okay, alles klar. Also, aber
Genau, deswegen würde ich sagen, das kann man so ein bisschen aushebeln da. Aber dieses, was ich schon...
Genau, du möchtest ja eigentlich darauf hinaus, dass du dass im Moment der Geburt des Nachwuchses dass sich das Interesse an der eigenen Karriere verschiebt auf das Wohlergehen des Nachwuchses, im Idealfall.
Ja, beziehungsweise oder? Auf einmal spielen andere Parameter in der Berufsbildung oder in dem Aufbau einer Karriere eine Rolle als vorher. Und das merkt dein Umfeld, also gerade in diesem Alter, wo ich Kinder bekommen habe, insbesondere, weil viele Leute es einfach noch nicht nachvollziehen konnten, was ich da eigentlich für einen Quatsch mache mit diesem Familiending. Und ich habe das schon so empfunden, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es ja mal so, kannst du es ja aus deiner Perspektive betrachten, also dass das eher als merkwürdig angesehen wurde, wie ich mir das zutraue, in dieser Situation jetzt auch noch Familie zu machen und ich mich sehr, sehr ausgeschlossen gefühlt habe in verschiedenen Situationen, einfach weil ich an bestimmten Rumhängereien natürlich nicht mehr so gut teilnehmen konnte, die natürlich sehr wichtig sind für die Karrierebildung. Ich habe das auch gemerkt, auch so in Bands, in denen ich gespielt habe, dass andere Leute, die keine Kinder hatten, da wirklich bessere Verbindungen knüpfen konnten und da für ihre Karriere deutlich mehr tun konnten als ich in der Situation. Dann ist es natürlich so, dass es einfach auch die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet zu der Zeit, nicht so richtig kompatibel ist mit der Lebensführung, wenn du zum Beispiel ein Kind in der Kita hast oder so. Jetzt ein Beispiel mal eines gemeinsamen Studiotages, wenn man Co-Writing machte. Ich habe zu der Zeit viel Co-Writing gemacht, weil ich dachte, es wäre eine Berufsoption, Karriereoption, dass man halt für andere Künstler und Künstlerinnen Stücke schreibt, so. Ein paar Cuts hatten wir auch zu der Zeit, aber es war irgendwie am Ende nicht das, was ich machen wollte. Nur wenn du da triffst du ja auch andere Leute dann im Studio und so, und ich könnte natürlich gerne um 8:30 eigentlich, ich bringe das Kind um 8 in die Kita, könnte um 9:30 im Studio sein. Das entspricht überhaupt nicht den Vorstellungen der Menschen, die keine Kinder haben. Die wollen sich um 11 treffen, um 1 Pause machen. Ich muss aber um 3 eigentlich schon wieder los, um das Kind aus der Kita abzuholen. Also, ja. Klar, kommt es natürlich immer drauf an, ne? Ich habe natürlich auch noch eine Partnerin, die das auch übernehmen kann und so, aber nicht immer, die war auch zu der Zeit voll Zeit berufstätig und so. Ich musste ja schon irgendwie viel machen. Genau, das ist etwas, das sich einfach dann schwer kommunizieren und kombinieren lässt. Diese Art des Berufsbild, des Berufslebens in Einklang zu bringen mit so einem Alltag, mit einem relativ normalen, konservativen Alltag, wo du halt dann irgendwie solchen Verpflichtungen nachgehen musst und so. Wie hast du das denn wahrgenommen? Also du warst ja quasi
live dabei. Ja. Genau, lass uns mal kurz vielleicht nochmal so ein bisschen über die sozialen und ökonomischen Verhältnisse sprechen, in denen du damals warst, um das vielleicht so ein bisschen plastischer zu machen. Also du hast schon in Berlin gelebt.
Ja. Ich hatte kein Geld.
Genau,
ich hatte
also man kann Geld, auch, glaube ich, sagen, du hast 2 Kinder und wir sprechen jetzt vor allen Dingen über die Zeit der Geburt deines ersten Kindes, ne?
Ja, genau.
Genau. Und du lebtest in Berlin, auch in einer Wohnung, die auch okay war. Und deine Partnerin oder deine Frau, können wir sagen, also ist ja, die ist eher in einem krisenresistenten Job. Allerdings war sie damals noch in einem Ausbildungsschritt, der jetzt zum Beispiel eine Halbtagsarbeit nicht ermöglichte.
Ja.
Ne? So dass ihr quasi angewiesen wart auf Kinderbetreuung und auch auf so geballte Elternpower, um diese Kinderbetreuung durchzuziehen. Also das heißt, du warst nicht in Verhältnissen, wo quasi deine Frau zu Hause geblieben ist. Oder
nein.
Auch du und du hattest quasi auch.
Das war also eine Zeit lang natürlich am Anfang,
aber ja, genau,
musste ihre Ausbildung fertig
machen, richtig.
Und dann auch direkt dann ging der direkte Berufseinstieg
los. Genau, genau. Und das ist, also da war jetzt erstmal nicht viel mit irgendwie Arbeit reduzieren oder sowas, was ja auch ein gängiges Modell ist. Und du warst auch an dem Karrierepunkt, wo es auch unrealistisch war zu sagen, ich bleibe jetzt einfach mal ein paar Jahre zu Hause oder sowas. Ne?
Genau. Nee, es war sogar das erste Mal zu der Zeit, wo ich irgendwie so ein bisschen absehen konnte, ach Mensch, da wären ja vielleicht sogar Optionen, mit denen man jetzt vielleicht Geld verdienen könnte. Und ich habe natürlich wahnsinnigen Stress bekommen, weil ich dachte so, oh, das könnte, darüber muss ich mir Gedanken machen.
Ja. Also du hast selber Stress bekommen. Das,
ja,
also genau, es klang jetzt ein bisschen wie, du hast jetzt nicht Stress zu Hause bekommen.
Sondern nein, ich habe mir selber Stress gemacht, beziehungsweise, weil auf einmal musst du dir ja, genau, über Zukunftsperspektiven und sowas, ne? Genau. Da macht man sich alles viel mehr Gedanken, wenn du Kinder hast und so. Ja. Und es kam auf einmal, genau, dadurch, dass halt dieses Co-Writing so ein bisschen losgeht und wir da so ein paar Connection hatten, kam auf einmal so eine Karriereoption so auf den Tisch, die aber sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nahm auch. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, das wurde einem dann schon auch sehr abverlangt, wirklich eigentlich auch Vollzeit dann zu arbeiten.
Genau. Nee, ich möchte das nur so ein bisschen ins Verhältnis setzen, damit man sich das besser vorstellen kann. Es war zum Beispiel jetzt zu dem Zeitpunkt so, du warst noch nicht lange in Berlin, hast so in Bands gespielt, so deine eigenen Projekte gemacht. Da kam jetzt aber irgendwie, ehrlich gesagt, nicht wahnsinnig viel rum. Hat es jetzt aber auch nicht in großen Anführungszeichen gesichertere Verhältnisse für einen Musiker, zum Beispiel, was weiß ich, ein regelmäßiges Bühnenengagement oder Unterrichtstage oder sowas, sondern im Prinzip das, der Weg, den du da gegangen bist, das war einer, der eher so im Pitching-Game viel produzieren, sehr viel Arbeit reinstecken und gucken, was hinten bei rauskommt, ne?
Ja,
das war so ein bisschen der Weg für dich damals. Ach so, und jetzt fragtest du mich, wie ich das damals wahrgenommen habe, oder?
Ja, also ich meine, du hast in einer anderen Stadt gewohnt, so.
Genau.
Du warst jetzt nicht direkt Teil meines Umfeldes, meines musikalischen.
Ja.
Aber ich habe schon, also diese Wahrnehmung auf mich, dass das schon was ziemlich Alienhaftes ist, dass da jemand auf einmal mit so einem Kind ankommt, innerhalb der Musikerszene. Würdest du das bestätigen oder würdest du sagen, nö?
Ich würde das bestätigen. Ich kann das ganz schwer trennen von dem also biografischen Alter, das du damals hattest und dem Umfeld, was natürlich auch eher gespickt war mit Leuten in einem ähnlichen Altersbereich, auf einem ähnlichen Karrierestatus oder Karriere, auf einer ähnlichen Karrierestufe. Ja. So, das sagte ich ja eingangs, wie gesagt, ich habe das Gefühl, die großen Kinderherden oder Kinder, also diese Häufung der Kinder im Musikerumfeld bei mir wirklich kam dann echt erst so mit Mitte 30, dass wirklich super viele Leute Kinder. Deswegen ist das so ein bisschen vom Alter schwer zu trennen. Du warst auch damals in uns, wir teilen ja auch so ein bisschen ein soziales Umfeld, in dem wir beide, weil wir zur selben Schule gegangen sind, aufgewachsen sind, da warst du auch der Erste.
Ja, ja, ja.
Also auch mit Abstand gefühlt.
Ich war auch immer der Jüngste, Alter, in diesen Elternabenden in der Kita. Ich hatte gedacht, das könnten alles meine Eltern sein.
Genau, das ist heute, das haben sich Leute vor, was weiß ich, 50 Jahren, können sich das wahrscheinlich schwer vorstellen, weil man da, glaube ich, noch einfach früher Kinder bekommen hat. Ja. Und aber genau, 27 ist heutzutage zumindest in so einem bürgerlich-urbanen Milieu, ist das eher jung oder war es damals.
Ja.
Genau. Also, absolut. Genau, aber ich habe bei dir natürlich genau dasselbe wahrgenommen, was ich bei allen jungen Eltern, also Eltern von kleinen Kindern wahrnehme, dass die Arbeitsbelastung am Anfang erstmal immens ist. Ich weiß auch, dass wir immer sehr gerne ins Boni gegangen sind, wenn du mal rausgingst, weil das Babyfon bis dahin reichte.
Ja, genau.
Und genau, man musste sich da doch sehr arrangieren.
Genau. In der Retrospektive, ich würde schon so sagen, so wenig ich für das jetzt sieht. Das klingt natürlich so, als würde ich da irgendwas bereuen oder so. Das ist nicht so. Wir hatten da eine gute Zeit und wie gesagt, es ist wirklich ein schönes Familienleben auch daraus entstanden, was auch irgendwie Bestand hat und so. Das ist alles super, aber es ist natürlich so, dass ich zu der Zeit auch das Gefühl hatte, ey, ich bin von ganz vielen Dingen hier einfach ausgeschlossen. Ich werde nicht mehr gefragt. So, weil eigentlich schon für die Leute klar ist, auf den kann man nicht so richtig setzen, wenn es dann ums irgendwie entspannte Abhängen geht und so. Ja, ich habe das ich hatte ja auch noch dann eine Band, wo wir auch immer noch irgendwie eigentlich vorhatten, damit eine Karriere zu machen, trotz Kind und so. Und ich hatte schon gemerkt, mein Kollege, der da jetzt kein Kind hat, so, der hat schon andere Möglichkeiten und Optionen, einfach dadurch, dass er ungebunden ist und irgendwie noch rumhängen kann nach einem Konzert und dann keinen Stress hat, dann irgendwie nach Hause zu kommen und irgendwie kann sich die Nächte um die Ohren schlagen. Das ist irgendwie, ist das dann ja doch wahnsinnig wichtig, oder? Für so eine Karrieregestaltung.
Genau, also genau, du bist so ein bisschen auf dem Bereich abhängen oder so soziales, also kein Feierabend haben oder so diese offenen Arbeitsräume. Da will ich auch noch mit dir drüber sprechen. Vorweg möchte ich noch mal eine Sache sagen. Auch nochmal zu diesem Alter, in dem du Kinder bekommen hast. Es ist dann, wenn man dann Richtung Mitte 30 geht und viele Leute um einen rum Kinder haben. Ich kann mich erinnern, es gibt so einen Punkt, wahrscheinlich schon so mit Anfang 30, wenn Geburtstage gefeiert werden und die erste Geburtstagsfeier tagsüber stattfindet, weil man ja die Kinder mitbringen kann. Werden, glaube ich, viele Leute auch so erlebt haben, es kommt irgendwann der Punkt, wo plötzlich nicht mehr abends Geburtstag gefeiert wird, weil plötzlich eine gewisse Anzahl von Kindern da ist und man sagt...
Oder man trifft sich gleich auf dem Spielplatz.
Ja, genau. Und dann heißt es, wir treffen uns so um 3 im Park und dann können auch die mit Kindern kommen und irgendwann gehen dann die Kinder... Und dann wird's lustig. Also
du hast genau diese Perspektive.
Richtig. Ja, weil ich glaube, diese Perspektive haben die meisten Leute, wenn sie ehrlich sind. Ja. Weil, da müssen wir auch nicht drum rumreden, eine Party mit Bobby Bubble und Windeln wechseln und nicht auf die Rutschebrunze, Wikipedia, sind auch einfach nicht so lustig wie eine ganz normale abends Geburtstagsfeiern. Und es ist natürlich eine Kompromisslösung. Aber genau, was ich aber damit sagen wollte, es gibt einen Punkt, wo quasi das soziale Umfeld so kinderreich ist, dass es sich wahrscheinlich besser integrieren lässt, Kinder zu haben, als an dem biografischen Punkt, an dem du Kinder bekommen hast, in einem Umfeld, wo sehr viele Leute kinderlos waren. Ich spiele auch mit 3 weiteren Musikern in einer Kapelle, wo zu Beginn der Band 2 Kinder hatten. Und zu einem späteren Zeitpunkt dann 3. Und da war zum Beispiel von Anfang an das ein total präsentes Thema. Und wenn man geprobt hat oder ja irgendwelche Zeiten hatte, war immer völlig klar, dass man das mit den Kindern der anderen Bandmitglieder irgendwie abgleicht.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist an einem Zeitpunkt, wo du warst, nicht so.
Genau, also wir hatten ja neulich kurz darüber schon geredet. Da meinst du auch, dass es dann auf einmal so ein Solidaritätsverhalten unter Mit-30ern, also Musikern Mit-30ern gibt, wenn die halt Kinder haben und so und sich verstehen können und so, und dann gibt es so auch so Solidaritätsbekundungen so und Verständnis für bestimmte Dinge, wie zum Beispiel der Terminplanung oder so. Das sind alles Dinge, die habe ich so nicht mitbekommen. Also ja. Ich habe zu der Zeit wirklich in meinem Umfeld eigentlich niemanden gehabt, der auch Kinder hatte, außer Chris, bei dem ich in der Band gespielt habe. Das war ein Saxophonist und mit dem waren wir hin und wieder auf Tour. Der hat zur gleichen Zeit ein Kind bekommen, der war allerdings auch schon 20 Jahre älter als ich und hat sein erstes Kind bekommen. So. Naja, genau. Also das ist dann natürlich auch nicht unbedingt die gleiche Perspektive, würde ich sagen. Aber sonst, ich habe jetzt kein musikalisches Umfeld erlebt, wo das auf besonders viel Verständnis getroffen wäre, so, sondern ich musste sehr viel erklären.
Ja.
Ich musste sehr viel erklären und habe mich dabei nicht gut gefühlt, weil ich auch so mich so ein bisschen als Verräter gesehen habe, so der musikalischen Grundidee, vor allem der antiökonomischen. Diesem Ding, dass doch andere Dinge wichtig sind, als nur jetzt, wenn du halt sagst, ich habe nur 4-5 Stunden Zeit und in der Zeit muss irgendwie was passieren. Das zielt ja schon so wieder so auf diese Leistungsoptimierung ab, von der man sich ja eigentlich frei machen möchte als Musiker. So, man möchte ja eigentlich ungebunden von irgendwie Zeit und Geld geile Sachen machen. So.
Ja.
In dem Glauben lebt man, glaube ich, schon Ende der 20er. Ja.
Ja, also in künstlerischen Berufen wahrscheinlich in vielen Lebensabschnitten, weil natürlich so ein gewisser Idealismus dazu führt. Aber genau, also was ich hier an zwei Punkten in meinen Notizen habe zu dem Thema, ist der Begriff Rechtfertigung. Und zwar meine ich das so. Das Problem am künstlerischen Beruf, und darüber reden wir ja auch jetzt 99 Folgen immer wieder, ist ja diese nicht klar auszumachende Kausalität zwischen Einsatz, zeitlich, energetisch und dem Outcome. Weswegen ich ja auch, den Musikerberuf mal als Gamble bezeichnet habe. Also es ist halt anders als, oder in vielen Bereichen des Musikerberufs ist es halt anders als in, ein Beruf im Handwerk, in der Pflege, in einem Büro, wo du hingehst, eine Zeit investierst und dann mit einem klar abschätzbaren Lohn nach Hause kommst und sagst, hier ist meine Arbeitszeit, hier ist Feierabend. Sondern das Problem ist, als Musiker machst du irgendwie Sachen. Zum Beispiel, du beschreibst es ja auch, du hast Co-Writings gemacht. Da gibt's natürlich ein klares kommerzielles Interesse, aber zum Beispiel auch eine Band haben. Eine Band, die eigentlich kein Geld einspielt. Man aber diese Band macht in der Hoffnung, irgendwann mal finanziell, also nicht ausschließlich deswegen, aber auch macht, weil man denkt, vielleicht wird das erfolgreich und ich kann meinen Lebensunterhalt damit bestreiten.
Ja.
So, jetzt frage ich mich, wie war das für dich? Gerade wir sprechen auch immer wieder über Jazz, wo man, zum Beispiel sehr viele Gigs macht, Aktivitäten macht, die wahnsinnig schlecht bezahlt sind, auch zur Jam-Session geht und sowas, ist ja unser neues Lieblingsthema. Plötzlich, weil man eine Partnerin zu Hause hat, die das Kind betreut, man selber das Kind betreut, wie wägt man denn dann plötzlich ab, gehe ich jetzt zur Jam-Session? Oder mache ich jetzt diesen Gig für 50 Euro im Buchladen in Friedrichshain?
Ja.
Wie bist du damit umgegangen?
Also dieses Gigen für No Money, das konnte ich relativ lange rechtfertigen. Also ich glaube, das habe ich immer so gemacht, das ist ja auch das, was mich attraktiv gemacht hat für diese Partnerschaft.
Ja.
Dass man halt so irgendwie jemand ist, der da irgendwie sein Ding macht. Es ist doch jetzt irgendwie Quatsch zu sagen, das könnte ich jetzt nicht mehr machen,
ja.
Nur weil ich Kinder habe. Und so, das habe ich, glaube ich, so. Aber trotzdem, man muss da muss auf jeden Fall viel verhandelt werden, wie viel Raum man dem gibt. Bei Musiker ist es ja nur ein bisschen so, es lässt sich auch dadurch rechtfertigen. Aber das Problem ist, dass man schon wieder rechtfertigen muss. Aber es lässt sich, dass halt genau solche Situationen ja immer zu etwas anderem führen können. So, also auf eine Jam-Session gehen oder in einen Buchladen im Friedrichshain spielen. Also man glaubt ja zumindest in der Situation daran, das sind so die Marken, die man bestreiten muss als Musiker, um irgendwo anders hinzukommen. Also es nicht zu machen, ist eigentlich keine Option. Es sei denn, du hast 1000 andere Optionen, die ich nicht hatte, so, also an dem Tag.
Ja.
Und genau, also das lässt sich so ein bisschen so rechtfertigen, aber das Problem ist, ja, du musst es rechtfertigen und das natürlich immer vor dem Hintergrund
der hochökonomischen Situation. Genau, ich meine jetzt auch nicht nur vor der Partnerin oder dem Partner, sondern
Am Selbstgegenüber.
Ja, genau.
Ja. Und tatsächlich fällt auch vieles flach. Der Vorteil ist, wenn du keine Kinder hast, du musst ja gar nicht abwiegen, was ist jetzt mehr Beruf, was ist mehr privat. So. Ich gehe heute zur Jam-Session, mal gucken, ob ich spiele, weiß ich noch nicht, vielleicht höre ich es mir auch nur an.
Ja.
Ja, also solche Sachen, es wahnsinnig leicht zu beantworten, entweder hast du Bock drauf oder nicht, wenn du keine Kinder hast. Wenn du halt kleine Kinder zu Hause hast, wird es alles viel komplizierter. So, auch dafür sich die eigenen Werte und so auszumachen. Ja. Und ich würde schon sagen, da ist auch viel, da habe ich auch viele Fehler begangen und viele Sachen ganz bestimmt erstmal nicht mehr gemacht. Also das kennst du ja aber auch, dass Leute, die Eltern werden, so sich sozial erstmal ganz schön einigeln und zurückziehen. Und so. Die sind erstmal abgeschrieben. Ich erkenne das jetzt natürlich auch mit Leuten, die, also jetzt in meinem Umfeld werden auch mehr dann so diese Nachzügler, die dann irgendwie doch noch Kinder haben wollen. Und dann kommen sie an mit ihren Solidaritätsforderungen. So, und ich denke dann auch so, ja, also ich weiß jetzt erstmal, wie es ist. Man ist eigentlich erstmal abgeschrieben und ich habe jetzt auch gerade nicht die Energy, dann mich mit Leuten auf dem Spielplatz zu treffen oder so, die dann halt jetzt erst Kinder haben oder so, weil ich dachte, das habe ich ja früher auch nicht bekommen. Das ist so ein bisschen mein Take oder meine Sicht darauf. Du wolltest eigentlich über das Ökonomische reden, so, ne?
Nicht unbedingt. Also ich muss das sagen, ich habe auch in guter Erinnerung mit dir, wenn so zwei Herren auf so einer Spielplatzbank sitzen und dein jüngeres Kind tollt da rum und wir sitzen da wie so ganz klassische, also stehen nicht an der Rutsche und passen auf, sondern sitzen da und das Kind spielt und tobt. Das habe ich eigentlich in ganz guter Erinnerung.
Ja.
Aber gut, also, das ist ja
gar nicht. Das ist meistens nicht vorgekommen. Also Leute, die... Das werden wir auch an einer Hand abzählen können, so wenn wir uns mal getroffen haben, wo das Kind dabei war oder auf dem Spielplatz. Also das ist jetzt nicht wahnsinnig oft vorgekommen. Und Leute, die keine Kinder haben, haben sich nicht oft mit mir getroffen, um mit mir und meinem Kind abzuhängen. Also das ist interessant, da auch mal die Perspektive der Frau. Das ist ein ganz andere da. Das ist viel normaler. So. Während halt unter Männern irgendwie so, ja, dann treffen wir uns halt später zum Bier, mach die Zeit frei und so, dann bist du irgendwie, aber halt so das Kind damit einzubeziehen, also das regeln Frauen ganz anders, muss man wirklich sagen. Das ist halt viel normaler, dass halt das Kind dann einfach mit dabei ist. So, ich habe das schon das Gefühl, also wie hätte ich das machen sollen? Und diese Situation, die du da beschreibst, das war wirklich insgesamt vielleicht 5, 6 mit Freunden, die ich hatte, die keine Kinder haben, aber es ist wirklich wahnsinnig selten gewesen über die Jahre.
Genau, das aber ist Freizeit mit Kindern, genau, das ist ja auch... Ich kann das aus meiner Perspektive auch verstehen, dass das natürlich Leute, die kleine Kinder im Schlepptau haben, dann ja auch so komisch amalgamieren mit ihren Kindern und quasi die Qualität, die so eine soziale Begegnung hat, plötzlich dann so ein bisschen darunter leidet, dass natürlich die ganze Zeit ein Kind betreut wird.
Ja, klar. Und man hat ja auch oft nicht die gleiche Aufmerksamkeit. Es ist ja so, man kann sich nicht so gut unterhalten.
Nee, genau.
Es ist nur trotzdem interessant, dass das für Frauen vollkommen normal ist, das dann trotzdem zu machen. Und bei Männern denken sich so, ach nö, lass mal lieber später auf ein Bier treffen, wenn das Kind schläft oder so.
Ja.
Und es ist trotzdem so, richtig, was du ja andeutest, ist, dass die Dinge, die man vielleicht sonst gemacht hätte, wie zum Beispiel in den Bands zu spielen, die mir vielleicht ja auch Spaß gemacht haben, aber nichts abgeworfen haben und so. Das ist dann über die Zeit schon alles ziemlich eingeschlafen. So, die Karrieregestaltung bei mir hat sich dann doch anders entfalten müssen als über diese Bands. Das wird schon auch was damit zu tun haben, dass halt so Absprachen schwieriger werden. Du dir selber Gedanken darüber machst, was sind die Perspektiven eigentlich mit dieser Band und so.
Ja.
Was dazu kommt, ist auch, und das hatten wir öfter in diesem Podcast ja auch schon mal besprochen, ich habe ja gar nicht mehr Karriere gemacht dann mit Bands. Ich habe zu der Zeit in Bands gespielt, so danach irgendwie relativ schnell nicht mehr. Das wurde hier öfter dann so ein bisschen beschrieben als vielleicht so mein soziales Defizit. Aber ich würde schon auch sagen, dass das irgendwie was damit zu tun hat, dass ich eine Karriere gestalten musste, wenn ich weiter Musik machen wollte, die flexibel funktioniert, unabhängig von dem Flexibilitätsanspruch meines Umfeldes, was nämlich ein ganz anderes ist. Und ich habe ja eigentlich erst Karriere gemacht, also innerhalb der Musikszene, wenn man so will, als ich innerhalb der durchs Familienleben strukturierten, aber relativ unflexiblen Arbeitszeiten beansprucht wurde. Aber es ging natürlich nur mit einem Soloprojekt. Also da kann ich ja viel besser mit mir Termine ausmachen. Ich kann ja viel besser mit mir, mit mir und meiner Familie es lässt sich das ja viel besser aushandeln als innerhalb einer Band. Also das waren schlimme Situationen, wenn man Optionen hatte für, was weiß ich, Support-Shows oder so. Mhm. Und es gab noch nicht mal Geld. Support-Shows gibt meistens nicht viel Geld oder so, ne? Aber es ist eine Karriereoption. Dann steckst du in so einem Konstrukt, Frau arbeitet vielleicht auch schon Vollzeit und so, irgendjemand muss Kita abholen, dann muss man irgendwie überlegen, lässt man die Großeltern kommen und. Und für diesen Aufwand ist es das eigentlich wert und so. All dieses Austarieren die ganze Zeit, das sind auch irgendwie, ich erinnere das als wahnsinnig stressig und schlimm auch einfach. Also das habe ich keine guten Erinnerungen dran, auch an diese Kommunikation nach außen hin, was es jetzt eigentlich für mich genau bedeutet. So, ne? Das ist einfach nicht nachvollziehbar für Leute, die keine Kinder haben.
Ja.
Wenn man in so einer Situation ist, wenn man selber kleine Kinder zu Hause hat und so.
Das ist halt
einfach dann schwer zu vermitteln. So, da kannst du dich noch so rauswinden, du fühlst dich irgendwie immer schlecht.
Genau, das muss man auch nochmal, das habe ich vorhin vergessen, als wir so ein bisschen über dieses Grundsetting sprechen. Das ist, glaube ich, auch noch, muss man natürlich auch dazu sagen, deine Situation war oder ist nach wie vor so, dass Großeltern von euch beiden ja nicht in Berlin leben. Und da haben sicherlich auch Leute teilweise einen Vorteil. Und die waren auch nicht so flexibel, dass die quasi jederzeit Gewehr bei Fuß standen, wenn eine Kinderbetreuung gewünscht wurde.
Waren zum großen Teil auch noch berufstätig.
Genau. Ja. Und es gab natürlich jetzt auch nicht so ein Umfeld, wo man die Kinder mal schnell abstellen konnte. So einfach, ne? Also das kam jetzt bei dir noch dazu.
Genau, deswegen blieb für mich am Ende gar keine andere Möglichkeit, als mir Gedanken zu machen, was mache ich mit der Zeit, in der mein Kind nicht da ist und der ich Zeit für mich habe, so in der Kind in der Kita ist, was mache ich mit der Zeit, um es bestmöglich zu nutzen? Und es blieb nur eigentlich dann die Möglichkeit, so ein Soloprojekt Lambert zu starten, so weil ich das Gefühl hatte, das ist die einzige Möglichkeit, wo ich irgendwie mich nicht absprechen muss jetzt und wo ich mich auch nicht rechtfertigen muss, wenn etwas nicht funktioniert.
Ja.
Dies ist aber jetzt auch keine Empfehlung für ein Kind an Musiker, die sich vielleicht mehr Struktur im Leben wünschen. Ich stelle das jetzt so ein bisschen so dar. Ich hatte halt dieses klare Timeframe, so, wo ich halt Sachen machen konnte. Und das hat mir letztlich total geholfen, um irgendwie dann in dieser Zeit halt Dinge zu machen und zu vollenden. Also das soll jetzt nicht heißen, so, ja, wenn du dir Struktur im Leben wünschst, dann mach mal ein Kind. Also das ist es ganz bestimmt auch nicht. Ich hatte da halt einfach auch Glück durch, natürlich durch die richtige Partnerin und solche Sachen.
Ja.
Also und dann doch auch, ja, hin und wieder hatten wir dann doch Unterstützung von Eltern und solche Sachen. Und es ist, irgendwie ließ sich mein Künstlerwillen irgendwie ganz gut kommunizieren immer noch. Aber trotzdem, ich würde sagen, dass auch die Karrieregestaltung Lambert ist ein Kompromiss letztlich gewesen. Also letztlich bin ich froh darüber, weil es super ist so und ich damit viel machen konnte. Aber letztlich ist es ein Kompromiss gewesen in der Hinsicht, ich mache weiter Kunst. Aber ich muss so ein bisschen dieses gemeinsame an etwas glauben, an etwas arbeiten, gemeinsam etwas schaffen, an einem gleichen Strang ziehen, das muss ich leider so ein bisschen verraten. So.
Ja. Ja, da möchte ich dich aber auch nochmal was zu fragen. Also erstmal so kleine Beobachtungen, die ich mache. Was ja interessant ist, Musikerberuf ist ja auch oft, also gerade auf Tour und so, heißt ja auch oft so unregelmäßige Nachtzeiten. Lange arbeiten, möglicherweise wieder früh aufstehen. Also das ist ein Teil der Freiberuflichkeit, wo in Bereichen sowas wie einen Lebensrhythmus relativ schwierig ist. Ne? Also, also so geregelte Arbeitszeiten nenne ich das jetzt mal. Was ich beobachte bei Eltern grundsätzlich, diese ersten Jahre mit einem Kind sind ja, also wie ich das beobachte, geprägt von wenig Schlaf. Ist das richtig?
Das ist absolut richtig, ja.
Genau. Und was ich aber beobachte ist, was ich wirklich bewundernswert finde, wenn man so mit Eltern zu tun hat, dass die durch die, glaube ich, so eine Art Grundverletzung des Schlafrhythmus in den ersten Jahren dann gestählt sind für ihr Leben, zum Beispiel auf Tour um 2 im Bett zu sein und um 5 Uhr schon wieder im Sprinter zu sitzen. Da habe ich das Gefühl, das ist interessant, wie resilient da Eltern sind im Gegensatz zu Nicht-Eltern.
Ja, ist es so?
Ist meine Beobachtung. Ja. Ich empfinde es auch oft so, auf Tour, wenn die Kinderlosen, oder habe ich oft erlebt, die Kinderlosen sagen, oh, jetzt schon so früh aufstehen wegen Aufbau oder so, dass dann die Eltern immer sagen, nee, wieso, zu Hause stehe ich um 6 auf, jetzt ist schon 9.
Ja, klar.
Genau.
Stimmt, wir haben solche Diskussionen auch so. Ich glaube, Luca will auch immer lieber länger pennen, ich will lieber früher los, einfach damit man nach hinten raus keinen Stress hat und solche Sachen. Stimmt schon, das kann schon sein, ja.
Das finde ich ganz spannend zu beobachten. Und auch, dass durch diese, gerade bei jungen Eltern, durch diese Belastung Kleinkind, das Tourleben plötzlich wirklich zu so einer Art Entspannung wird. Dass mir Leute sagen, toll, ich bin auf Tour, jetzt kann ich endlich wieder ausschlafen.
Ja.
Das finde ich wirklich interessant, weil ja doch im Allgemeinen Musikanten das Touren auch durchaus als anstrengend empfinden. Aber es scheint da keinen Vergleich zu geben mit einem plärrenden Balk.
Ja, es ist auf jeden Fall die harte Schule, genau, was genau. So den Schlafentzug angeht. Das kann schon sein. Ich weiß nicht, weil aber schon immer wieder, immer ganz gut da drin, mir den Schlaf zu holen, wenn ich ihn kurz brauchte. Also ich bin ein guter Powernapper.
Ja, das ist genau, es wird genappt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war nämlich, dass ich, was ich schon beobachte bei Leuten mit Kindern, dass natürlich diese, der Persönlichkeits- Typ Musiker ist oft eher ein chaotischer und auch der Beruf ist chaotisch.
Ja.
Ich finde es schon auch interessant, dass ich oft beobachte, dass Leute, die auch teilweise ganz schön der Hallotris sind, durch Kinder dann so eine Art Struktur und Erdung in ihrem Leben bekommen. Das finde ich schon auffällig, dass auch Leute, wo ich denke, oh Gott, was, wie soll das jemals werden mit der Familie, so wie du dich hier dem Eindruck nach, den sie auf mich machen, was Struktur, aber auch Rhythmus angeht, vielleicht auch Frohsinn, nenne ich das mal verklausuliert. Da ergibt sich dann oft, dass sowas pendelt sich dann oft ganz gut ein, wenn erstmal ein Kind da ist. Also, dass ich teilweise auch Eltern als sehr produktiv empfinde im Musikerberuf. Weil die halt wirklich diese, natürlich durch diesen äußeren Druck so ein bisschen genötigt sind, Struktur zu schaffen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich da mitgehe. Also ich höre das öfter, aber das geht so ein bisschen in diese Richtung, ich wünsche mir ein Kind, ich brauche Struktur.
Ja.
Ich brauche Struktur, ich wünsche mir ein Kind und in diese Richtung, da möchte ich irgendwie nicht so richtig mit einsteigen. Genauso wenig, ich höre manchmal so von Leuten, die keine Kinder haben und dann irgendwie einmal im Jahr früh aufstehen und denken so, ist ja voll geil, das hat man ja voll die Energie, ist ja mega, hat man noch voll viel vom Tag und so.
Ich denke so, Alter, also wenn ich mal vor 8 in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitze oder auf dem Fahrrad,
dass so komplett
ich fühle mich wirklich, also so.
Das ist klar, wenn du das einmal machst und dann hast du dieses Gefühl, ey, schon.
Ja.
Wenn du das 4 Tage hintereinander machst, was ist das eigentlich für ein rottiges System, dass ich immer 6.30 Uhr hier Brote schmieren muss?
Völlig richtig. Also, aber ich bin ja auch von Berufswegen Hamburg-Berlin-Pendler und stehe auch sehr oft so, weil es irgendwie einen Termin um 10 gibt oder 9, stehe ich dann also vor 6 oder so am Bahnhof Dammtor, gerade wenn der ICE mal wieder über Stendal fährt. Und das ist schon, ich bin auf dem Stand, das ist ein erhabenes Gefühl.
Ja.
Also
trotzdem, du hast natürlich mehr Zeit für Kunst und für deinen
Kram, richtig,
wenn du keine Kinder hast. Ich würde schon sagen, ich würde die auch nutzen, wenn ich keine hätte.
Genau, so, also, ich wollte nur mal diese Beobachtung mit dir teilen, dass ich auch da durchaus auch das Gefühl habe, dass das auch so biografischer Boost sein kann in der Produktivität teilweise. Also das würde ich nicht ganz. Also es geht hier überhaupt nicht darum zu sagen, mach ein Kind, damit du deinen Scheiß geschissen kriegst. Das ist, glaube ich, eine zweifelhafte Idee. Nur es ist doch zu beobachten.
Also vielleicht gehe ich so ein bisschen mit bei diesem, was einem so ein bisschen vorgehalten wird. Und das müssen wir wahrscheinlich jetzt auch nochmal drüber reden. Man kann eigentlich nicht über Kinder reden, ohne über Geld zu reden.
Genau.
Das wird dir relativ schnell vorgehalten, dass das eine wichtige Rolle spielt im Leben. So, du kannst das nicht mehr ganz so stark ignorieren. Und das eventuell, vielleicht auch gerade bei uns Männern, dann so, die vorher gesagt haben, oh, Geld egal, dann auf einmal dann doch so irgendwas getriggert wird, so von wegen, ich muss doch hier für meinen Nachwuchs sorgen und ich muss doch hier irgendwie, ich muss auch Kohle machen und so, dass man da irgendwie dann eine bestimmte Rolle als Versorger vielleicht dann doch auch irgendwie einnehmen will, so schlimm das jetzt irgendwie klingt, aber ich weiß nicht, ob ich da ganz frei von bin, also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch so einen gewissen Boost mitbringt, so, dass ich denke so, ich will auch mit dafür verantwortlich sein für das finanzielle Glück, also beziehungsweise das gesellschaftliche Glück, was natürlich immer von irgendwie so einer gewissen finanziellen Unabhängigkeit abhängt, meiner Kinder. So. Und das möchte ich jetzt nicht auf die Schultern meiner Partnerin alleine abgeben. So.
Genau, also, ist aber, finde ich, eine, müssen wir auch nochmal drüber reden, also auch meinetwegen jetzt in dem Geschlechterverhältnis, in dem wir sind, weil natürlich auch der Musikerberuf dominiert ist von Männern, ist es trotzdem aber so, dass ich auch Menschen in meinem Umfeld habe, wo ein Teil der Eltern, also der Nicht-Musiker-Teil, einen geregelten Job hat, der auch gutes Geld einbringt und dann diese Personen sagen, hey, ich nehme mich ein bisschen zurück, ich mache jetzt, wirklich die Sachen, die ich gerne mache, die mir wichtig sind und kann aber sonst zum Beispiel große Teile der, wie man das neudeutsch nennt, Care-Arbeit übernehmen.
Ja.
Da könnte man ja auch fast sagen, also da vielleicht nur, also auch nochmal eine Perspektive, dadurch, dass der Musikerberuf ja zum Beispiel oft nachmittags stattfindet, zum Beispiel, was keine Ahnung, auch unterrichten an der Musikschule oder abends eine Show spielen, auf Tour sein, ja, aber nicht 200 Tage im Jahr, sondern vielleicht 50 Tage oder sowas, ja, dann wieder ganz gut kompatibel ist, teilweise mit einer anderen Person, die Vollzeit arbeitet, oder? Also da gibt es, also ich sehe auf jeden Fall in meinem Umfeld Modelle, ja, wo das zum Beispiel ganz gut funktioniert.
Ja, kann schon sein. Also eigentlich ist es eine ganz gute Kombination, einer festangestellt, einer selbstständig. Ist eigentlich ganz gut, auch in Bezug auf die gemeinsame Zeit, die man vielleicht dadurch noch irgendwie finden kann.
Ja.
Aber das muss man halt auch irgendwie mal mit einpreisen. Also wenn man irgendwie so ein nachhaltiges Familienkonzept irgendwie fahren will, muss man schon auch dafür sorgen, dass man halt wirklich auch Zeit miteinander verbringt. Das ist auch eine große Investition, die du in das Familienleben mit reinbringen musst, damit das halt irgendwie, ja, langfristig gut klappt. Das jetzt Aufrechnen von Arbeitszeiten und wie man die irgendwie so kompatibel gestalten kann, dass der eine dann das Kind immer, der andere nicht und so. Das ist ein bisschen kurz gegriffen, so, weil das Persönliche spielt da leider auch eine große Rolle, wenn man irgendwie am Ende von einer geglückten Familienplanung sprechen möchte, finde ich. Aber vielleicht sehe ich das auch zu konservativ.
Ja, ich wollte nur einfach nur mal den Aspekt auch aufzeigen, weil ich das ja auch einen Aspekt finde von Kindern, von Musikern, dass man auch zum Beispiel Möglichkeiten hat, die nochmal anders sind als zwei Festangestellte. Dadurch, ja, genau dadurch, wie sich Musiker Arbeitszeiten regeln zum Beispiel.
Ja.
Das kann durchaus auch ein Vorteil sein.
Mhm.
Also wie gesagt, ich erlebe das auch, dass das teilweise die Flexibilität als Musiker dann sogar ein Vorteil sein kann.
Ja, das würde ich ja auch in Teilen meiner Biografie auch so sagen. Also würde auch schon sagen, dass in bestimmten Phasen unseres Zusammenlebens, dadurch, dass ich relativ flexible Arbeitszeiten hatte, sehr gut Dinge übernehmen konnte, wie zur Kita fahren, Kita abholen und das, also das auch über einen langen Zeitraum regelmäßig zu machen und eine Verlässlichkeit irgendwie mitzubringen. Genau, was dem gegenüber steht, ist dann, sind dann immer diese Phasen, wo du dann halt einfach nicht da bist.
Genau, ja, das ist ja sicherlich ein Problem.
Ja, und ja, genau, das ist natürlich erstmal ein zeitliches Problem und dann irgendwie, wie regelt man das und so. Aber dann kommt auch natürlich auch wieder das Problem, also das Persönliche, dass du irgendwie Touren heißt verpassen, ne? Also wenn du kleine Kinder zu Hause hast und du bist auf Tour, verpasst du deren Heranwachsen. Das ist etwas natürlich, was du nicht so oft im Leben haben wirst. So, das ist ein bisschen schwer, Leuten auszudrücken, die keine Kinder haben, weil du denkst, na, du hast doch die ganze Zeit die Belger zu Hause, kriegst noch mit. Aber ich war zum Beispiel auf Tour, als meine Tochter laufen gelernt hat. Ich habe es nicht mitbekommen beim ersten Kind.
Ja.
So, und das ist schon etwas, das schmerzt irgendwie. Und das ist ein Gefühl, das wirst du auf Tour nicht mehr los. So ein freies, ich bin jetzt unterwegs, ungebunden und mache hier so mein Ding, hast du ab dem Zeitpunkt, wo du Kinder hast, einfach nicht mehr. So, das ist dieses, zu Hause wartet jemand und die freuen sich, wenn du schnell wieder zurückkommst,
ja,
schwingt die ganze Zeit mit. Das muss ich wirklich sagen.
Ja.
Also das ist, es ist anders zu touren, wenn du Kinder hast, als vorher. Es ist schon so.
Aber um nochmal zurückzukommen auf das Ökonomische, da wollte ich nochmal eine Runde drehen. Und zwar, was man ja doch sagen muss, und das ist, glaube ich, ein Problem am Musikerberuf, weil man im Musikerberuf relativ spät Konstanz in seine Karriere reinbringt. Also ich würde jetzt sagen, in meinem fortgeschrittenen Alter jetzt, ist es so, dass ich relativ gut skalieren kann, was ich wo verdiene zum Beispiel. Wirklich ein Großteil meiner Aktivitäten, da gibt es Verlässlichkeiten. Also ich habe wiederkehrende Mucken, musikalische Gelegenheitsgeschäfte. Und mein Umfeld ist stark professionalisiert. Natürlich mache ich auch Sachen für kein Geld und wenig Geld. Ich weiß aber, wo die Kohle herkommt. Also und auch, also ich habe genau Bands, Theaterprojekte, andere regelmäßige Tätigkeiten, wo ich ganz genau weiß, die werfen Geld ab. Worauf ich hinaus will, ist, weil das in einem Musikerberuf doch später ist als bei Leuten in anderen Berufen, die, was weiß ich, nach der Lehre in den Beruf gehen und was sich mit Anfang 20 schon eine ökonomische Sicherheit haben, ist gerade dieser Aspekt natürlich bei Musikern, die auf einem, an einem Karrierepunkt sind, egal in welchem Alter, wo es noch sehr viel Gamble gibt und sehr wenig Skalierbarkeit, verdiene ich damit jetzt Geld. Also zum Beispiel wie bei dir mit den Co-Writings oder mit ich fange mit Lambert an und erstmal kommt keine Kohle und hoffentlich kommt irgendwann Kohle. Das ist ein Konflikt.
Ja, genau. Genau. So ins Nichts reinzuarbeiten. Das ist genau das, was ich meinte.
Genau,
das ist,
ja, richtig.
Genau das ist, was ich meinte. Du hast eigentlich weniger Zeit und auch weniger Möglichkeiten zu erklären, warum du tust, was du tust, wenn du nicht direkt einen Gegenwert dafür erfährst.
Genau.
So, und dann ist es halt zusätzlich auch noch so, dass genau dieses Leben, was ich vorher geführt habe, mit irgendwie 150 Euro in der Grevestraße führen, ja, und sechsmal im Monat auf Hut spielen, und es reicht sogar irgendwie, ich meine, das waren sowieso crazy times,
ja,
aber das funktioniert natürlich auch nicht mehr, weil Geld verdienen heißt ja nicht nur für dich zu rechnen, sondern du musst ja immer fürs Kind mitverdienen. Also Kinder kosten. So, ja. Das kostet dann aber Geld. So, und wenn du jetzt irgendwie im Wendel das vierte Mal irgendwie gespielt hast und da irgendwie 5 Euro im Hut sind für dich, so, dann fängst du relativ schnell an zu rechnen. Ja, Windeln, irgendwie, scheiße, das ist viel teurer. So. Und das nimmt ja viel Zeit in Anspruch. So. Das heißt, selbst wenn ich wollte oder andere Möglichkeiten hätte, so, es läuft ja letztlich darauf hinaus, dass du musst dich entscheiden. Du musst halt bestimmte Dinge einfach weglassen. So. Und das ist halt wirklich fatal, weil das nicht die Idee vom Kunstmachen ist oder vom Musikmachen.
Ja.
Also da steht ja eigentlich wirklich ein ideologisches Grundgerüst hinter. So, ich möchte diesen Kram machen, weil ich diesen Kram geil finde. So. Ist mir egal, was da im Hut ist.
Ja.
Ja, das ist wirklich, es ist ein Riesendilemma, unter dem ich auch wirklich gelitten habe zu der Zeit. Also ich würde sagen, es ist gut ausgegangen dann, aber es ist wirklich ein Problem gewesen. Dazu kommt außerdem noch, da muss man auch noch sagen, weil ich rede ja hin und wieder mal über das Schweinesystem, deswegen wurde ich hier wieder auch mal als Kaviar-Kommunist bezeichnet. aber wenn du halt Kinder hast, kommst du einfach viel mehr in Berührung mit dem Staat und mit dem System generell, als wenn du halt keine Kinder hast. Und bist auch von dem nochmal viel abhängiger. Also von so einem nicht funktionierenden Betreuungssystem in Berlin zu der Zeit, das halt komplett überlastet war. Jetzt werden es übrigens wieder weniger Kinder. Sie schließen wieder Kitas in Berlin. Aber das war zu der Zeit nicht so. Die waren proppevoll und so. Und alles war überlastet, viel zu wenig Erzieher und so. Das heißt, es kam zu Ausfällen noch und nöcher. Da bist du halt viel schneller mit so Redenschwingen dann mal dran. So wie schlimm du das System findest. Ich glaube, das unterscheidet uns auch so ein bisschen mehr, weil ich einfach viel mehr mit dem zu tun hatte. Das Gleiche gilt für die Bildungseinrichtungen. Und ich habe so wenig Vertrauen in staatliche Institutionen, was halt die Betreuung angeht, was die Verpflegung angeht und so, dass ich, glaube ich, viel schneller bei der Sache bin, irgendwie zu sagen, wie scheiße ich das alles finde, als du, weil du halt diese Berührung nicht hast mit Vaterstaat.
Also jetzt, um Missverständnissen vorzubeugen, ich bin wirklich nicht bekannt dafür, jemand, ein Mensch zu sein, der besonders hohes Staatsvertrauen hätte, also bei aller Liebe. Aber ja, wo ich mitgehe, ist, du bist natürlich im echten Leben konfrontiert mit, ja, was weiß ich, der Bildungsmisere, ja, oder dem Betreuungsnotstand, heißt das überhaupt so? Aber klar.
Ja, und worauf ich hinaus will, ist, dass das natürlich auch gerade das Berufsleben eines Freischaffenden,
ja,
besonders einschränkt. Also nehmen wir Corona, was ich da halt an Bildungsaufgaben übernommen habe für meine Kinder, das war nur auf meinen Schultern zu lasten, weil halt meine Frau natürlich systemrelevant war und selber ihren Beruf ausüben musste und so. Und da wird der Bürger auch schon ziemlich ausgenutzt. Vor allem irgendwie so, ich habe das Gefühl, so im Bildungssystem, so gerade so Kinder aus bildungsbürgerlichen Milieus und so, da wird mittlerweile von ausgegangen, ach, die Bildung funktioniert eh da zu Hause. Es wird eigentlich zu Hause gemacht. So. Das wird eigentlich schon mit eingepreist in der ganzen Politik und in dem wenigen, was da eigentlich rein investiert wird. Das heißt für mich im Umkehrschluss, diese Zeit kann ich nicht in Kunst investieren. So, obwohl ich eigentlich einen Staatsvertrag unterschrieben habe, mittlerweile ausgeweitet, dadurch, dass ich Kinder gemacht habe, der dann ja einfach vorne und hinten mehr nicht mehr funktioniert. So, ne? Also ich zahle meine Steuern, ich mache sogar Kinder, die dann halt vielleicht irgendwann, ne, ins Rentensystem einzahlen. Und was ist der Dank? Ich muss selber auch noch die Kinder ausbilden. So. Und das ist natürlich alles schwer, schwer kombinierbar mit so einem freiberuflichen Ding, wo ich irgendwie an künstlerischen Inhalten irgendwie, ja, arbeiten möchte und so. Also das ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Und ich weiß auch nicht, das ist, ich möchte jetzt keine Wahlempfehlung aussprechen, so, aber es macht mich wirklich wütend, so, weil darüber auch zu wenig geredet wird und wir die ganze Zeit über andere Dinge sprechen, wo ich denke so, ey, Alter, können wir mal bitte darüber reden? Ich habe das Gefühl, es wird systematisch halt eigentlich auf die Eltern eigentlich, ja, übertragen, das, was eigentlich qua Staatsvertrag der Staat übernehmen sollte. Betreuung, Bildung, ja, Verpflegung während der Betreuung und der Bildungszeiten und so, das sind so Dinge, die kriegt er einfach in Berlin auf jeden Fall überhaupt nicht hin, so dass man dem irgendwie Vertrauen schenken könnte. Und das ist echt ein Problem. Und das ist ja letztlich auch ein Grund, warum man da irgendwann vielleicht sagt, ja, drittes Kind mache ich dann vielleicht doch auch nicht mehr. So.
Ja, ja, genau. Also da möchte ich nämlich, also das finde ich nämlich ganz wichtig, dass wir da auch nochmal drüber reden. Geschlechterverhältnisse in unserem Umfeld sind, haben wir anfangs gesagt, die meisten Kollegen von uns sind Männer, damit sind auch die meisten Eltern Männer. Funktioniert vielleicht auch andersrum, nur da sind die Beobachtungen. Ich sage mal so, ich kenne eigentlich, also mir fällt, korrigiert mich, ich kenne eigentlich keine alleinerziehenden Musiker.
Ja.
Man muss, glaube ich.
Ehrlich gesagt, kenne ich auch relativ wenig Mütter, die aktiv Musikerinnen sind.
Genau.
Kenne ich auch wahnsinnig wenig.
Genau, ich kenne Mütter. Ja. Da weiß ich auch teilweise nicht genau. Also ich kenne getrennte Mütter, die sich die Betreuung teilen. Ein echtes Alleinerziehen, ob jetzt Vater oder Mutter eines Kindes, ist, da wird es dann richtig hakelig. Ja. Weil meine Beobachtung ist schon, die meisten Musiker mit Kindern haben irgendwie ein Arrangement, wo beide Partner beruflich, finanziell irgendwie eine Absprache haben oder weiß gar nicht, ob Absprache ist das falsche Wort, irgendwie ein System haben, ich weiß jetzt nicht, ob wer da individuell wie viel zurücksteckt, aber wo sich Kinderbetreuung geteilt wird. Also wollte ich auch nochmal drauf hinaus, wir sprechen hier auch wirklich viel über Kinder, die von zwei Menschen erzogen werden.
Ja.
Betreut werden.
Ja.
Genau. Das ist also, weil, sagt uns da auch mal gern eure Erfahrung. Ich glaube, da wird's richtig fies.
Ja, das glaube ich
also
auch.
Also mit und auf Tour gehen und abends noch eine Probe und ein Konzert.
Du hast absolut recht. Mir fällt jetzt auch kein Beispiel ein. Nee. Also ich ist in meinem Umfeld, würde ich auch sagen, einfach nicht vorhanden.
Ja.
Also eine Alleinerziehende. Wahrscheinlich ist es halt einfach nicht kompatibel und deswegen findet das nicht statt. Also das muss man schon wahrscheinlich
genau sagen. Also genau, wahrscheinlich die Leute, die wirklich alleinerziehend sind.
Ja.
Also ich meine jetzt auch getrennt erziehend nochmal, getrennt von alleinerziehend. Die sind, glaube ich, ganz schnell weg aus dem Musikerberuf. Weil das wirklich dann, wenn du quasi bei jeder Probe eine Kinderbetreuung brauchst, weil die Kita abends nur mal zu hat oder bei jedem Konzert, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das möglich ist.
Ja.
Also sagt uns mal gerne eure Erlebnisse, falls ihr alleinerziehend seid oder weitestgehend alleinerziehend, wie ihr das gemacht habt, wenn ihr noch in diesem Beruf arbeitet. Genau, das finde ich auch nochmal wichtig. Das ist auch nochmal ein Aspekt davon.
Ja, genau. Also ganz interessant, ich habe ja tatsächlich so eine Filmmusik gerade gemacht für Julia Kotz, heißt die, ist eine Regisseurin aus New York, die erst aus ihrem eigenen Erleben beschreibt, wie es eigentlich dazu kommt, dass sie, lebt in so einem kreativen Umfeld in New York und mit 40 hat sie immer noch keine Kinder, hatte ihre Eizellen eingefroren, weil sie dachte, irgendwann macht sie das nochmal. Irgendwie hat es dann aber nicht gemacht und spendet sie dann. Und dann fängt sie an zu forschen. Also erst in ihrem eigenen Umfeld und dann halt generell. Und da siehst du ja auch, das ist sowieso gerade in so urbanen westlichen Gesellschaften, die Geburtsraten wahnsinnig nach unten gehen und relativ schnell sind wir da sowieso wieder bei der Ökonomie, den Mieten, die Lebenshaltungskosten und. Also es gibt man kann es wahrscheinlich einfach so drastisch sagen, will ich am urbanen Leben teilnehmen, muss ich wohl auf Kinder besser verzichten. Miete, Lebenshaltungskosten, Inflation, dies, das ist alles viel zu hoch. So, wenn man das vor allem ohne vielleicht finanzielle Startkraft irgendwie hat, angehen will, ist das wirklich eine Aufgabe. Ich möchte jetzt nicht davon abraten, Kinder zu bekommen, denn es ist wahnsinnig toll. So, ich ziehe da sehr viel raus und es gibt mir wahnsinnig viel. Aber ich sehe diese Problematik auch und ich habe diese Dokumentation auch wirklich sehr viel Interesse verfolgt, weil ich dachte so, ja, das ist echt ein Problem, nicht nur für uns Selbstständige, sondern natürlich einfach ein gesellschaftliches und führt ja auch zu aktuellen Debatten, ne, dass wir haben einfach zu wenig Leute. So, es sind einfach zu wenig junge Leute und diejenigen, die Wahlen entscheiden, sind wahnsinnig alt. So, und das ist schon echt ein Problem. So, der Film kommt wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwie raus. Ich werde nochmal Bescheid sagen, das ist wirklich sehr gut.
Okay.
Und ich habe da insbesondere, ich fand es auch gut, diese Perspektive, weil sie halt erst von diesem urbanen, künstlerischen Umfeld ausgeht und dann halt das so ausweitet, so auf sie ist Amerikanerin, so auf weitere Kreise und dann die verschiedenen Argumente, warum junge Leute darauf verzichten, mittlerweile irgendwie Kinder zu machen. So, das ist ja einfach wirklich ein Ding.
Ja.
So, naja, aber wie, sehr, sehr schnell sind wir immer wieder so bei ökonomischen Fragen, was das angeht.
Ja, 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 klar. Gut, wir sind fortgeschritten in der Zeit. Ich habe noch zwei kleine Punkte. Was macht denn, was, wie läuft denn das eigentlich beim Doppelmusikerpaar?
Ja, genau. Also da kenne ich auch ein, zwei Paare. So, aber auch das ist sehr selten, finde ich. Ich kenne, ich beobachte eher auch Paare innerhalb Musik, die sich gegen Musik entscheiden. Das gibt es schon auch. Aber genau, da gibt es schon auch mal Doppelmusikerpaare. Auf jeden Fall, die müssen einander nicht so viel rechtfertigen, was ja. diesen Idealismus angeht. Genau. Das ist von Vorteil.
Ich kenne Doppelmusikerpaare. Doch einige, ja. muss ich sagen, ja.
Ja.
Also eine Handvoll. Also ja.
ja.
Das hat natürlich
mit Kindern meinst du?
Mit Kindern, genau. Du? Das hat den Vorteil, dass man ja auch zum Beispiel zusammenspielen kann.
Ja, ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist.
Ja, vor oder nach der, genau, das ist, also ja. genau, mir fällt ein Paar ein, das sind Leute, die auch viel auch im Jazz-verwandten Bereich aktiv sind, die spielen dann zusammen, die wirken da immer ganz freudig mit. Ich weiß nicht genau, wie sich das organisiert. Ja, es gibt halt Paare, die müssen sich dann irgendwie abwechseln.
Ja.
Genau, aber der Punkt ist völlig richtig, das gegenseitige Verständnis.
Ja.
Nachteil wahrscheinlich, ey, bei dir läuft's, bei mir nicht, ich steck zurück.
Ich würde auch sagen, das ist die Gefahr, ein relativ hoher Konkurrenzdruck
ja.
innerhalb der Partnerschaft. Aber das beobachtest du ja auch bei Ärztepärchen oder sogar bei Lehrerpärchen oder so.
Ja, ja,
das
genau.
gibt's, diese Dynamik gibt es dann ja auch da, wenn man einfach das Gleiche macht.
Ja, ja. Du hast A13, ich habe A14.
Solche Sachen.
Reduzier ja, ja. doch so. Genau, also genau, das ist wahrscheinlich in jeder ökonomischen Paarung so, dass man natürlich dann abwägt, wer arbeitet wie viel. Und
ja.
auch, ja.
Ja, genau. Also ich würde jetzt auch keine Empfehlung dafür aussprechen, nur innerhalb seines Berufslebens zu daten. Also ich habe da auch gemischte Erfahrungen.
Ja, es gibt nur diese Fälle. Genau. Und wer sich dafür, muss man jetzt auch gar nicht so ausweiten, aber nochmal als Anspieltipp, Judith Holofernes, die Sängerin von der Gruppe Wir sind Helden und Solokünstlerin, hat ja ein Buch geschrieben.
Die Träume der anderen heißt
Die es? Träume der anderen, genau. Und da beschreibt sie das auch nochmal. Die haben ja zum Beispiel versucht, wirklich mit so einer, das ist natürlich ein absoluter anekdotischer Ausnahmefall, eine sehr, sehr erfolgreiche Band, die halt versucht hat, auch mit Nanny und so die Kinder mit auf Tour zu nehmen. Kinder genau, in Nightliner.
Ich finde das ein interessantes Beispiel, weil es den Sachverhalt betrachtet, unabhängig von der ökonomischen Situation.
Genau.
Und deswegen ist es eigentlich ganz interessant, weil du da mal siehst, ich finde, wenn ich, als ich das Buch gelesen habe, ich liest sich so ein bisschen so, als wären sie genau an dieser Frage gescheitert, obwohl sie eigentlich ökonomisch alle Möglichkeiten hatten.
Ja.
So, und das finde ich daran interessant und es wirft vielleicht dann auch nochmal einen anderen Blick auf die Sache, dass es halt vielleicht doch nicht alles nur mit der Kohle zusammenhängt, so,
ja.
sondern dass da vielleicht noch andere Dinge mitspielen. Zwischenmenschlich und die Unterschiede, die wir auch versucht haben herauszuarbeiten zwischen den Leuten, die Kinder haben und die keine Kinder haben, innerhalb so eines Bandkonstrukts zum Beispiel.
Ja.
Und ich finde auch sehr gutes Buch sowieso in vielerlei Hinsicht, das sollte man auf jeden Fall lesen, Musikerpflichtlektüre.
Ja, ja, ist ja. wirklich ein spannender Einblick, also so individuell natürlich auch Judiths Karriere ist und auch der Fokus, den sie setzt auf bestimmte Aspekte, ist das auf jeden Fall eine super spannende Lektüre, weil man da wirklich, ja, da werden Sachen beschrieben, die man sonst nicht so beschrieben sieht. Ja.
Genau, also es gibt da generell interessante Perspektive, einfach, ne, wir sind zwei Männer, reden darin aus unserer Perspektive, das ist bei Judith natürlich auch nochmal anders. Da gibt es auch Takes von Lily Allen oder Feist, die dazu spannende Dinge zu sagen haben. Feist hat, glaube ich, ein Kind adoptiert vor ein paar Jahren. Und hat auch längere Interviews dazu zu der Problematik gegeben, dass halt alle in ihrem Umfeld quasi Mütter werden und so. Und sie sich für die Karriere eigentlich lange Zeit entschieden hatte, aber dass am Ende auch damit nicht glücklich geworden ist. Und
ja.
so. Das sind so sehr, sehr interessante Perspektiven, die wir natürlich nicht so gut ausleuchten konnten in diesem Podcast. Dafür möchten wir uns entschuldigen und verweisen auf diese Referenzen. Für mich war aber auch völlig klar, dass ich Kinder mache. So, also das ist irgendwie, das war ab dem Zeitpunkt, wo ich dann quasi meine Liebe gefunden hatte, war das irgendwie gar nicht so, hä, ich muss da jetzt noch ewig warten oder so. Sondern es ist doch so, okay, wenn das jetzt passiert. Das ist etwas, was halt Leute auch überhaupt nicht nachvollziehen konnten. So. Und ich weiß auch nicht, wo das herkam. Es ist nicht so, dass ich irgendwie das mir immer schon groß vorgestellt hat, geil, ich mache Familie und so, ich bin total Familienmensch. So. Aber genau, ich habe nur beobachtet, dass das auch irgendwie Leute total merkwürdig fanden, dass ich das einfach so dann, dass es einfach so passiert, so, ohne dass das groß in Frage gestellt wird. Das ist ja vielleicht aber auch dann der Vorteil der Jugend noch gewesen, vielleicht. Also, ich meine, vielleicht, dass du das, der Vorteil, wenn man jünger Kinder kriegt, ist, dass man es vielleicht weniger so in Frage stellt, so allgemein, wie das halt alles, also man macht sich einfach weniger Gedanken generell über sich in der Welt.
Ja. Das mag sein, aber dann jetzt nochmal abschließend, finde ich interessant, was dann ja irgendwann passiert, wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Das Comeback der Eltern.
Ja.
Das soziale Comeback.
Naja, stimmt.
Kannst du davon mal berichten? Weil ich erlebe, ja, dass wenn die Kinder erstmal so ein bisschen älter sind und ein bisschen selbstständiger, dann kommen sie alle wieder, die Eltern. Ja. Dann wollen sie ausgehen, dann hat man sogar das Gefühl, da wird teilweise nachgeholt.
Es ist auf jeden Fall so, in der jetzigen Lebenssituation, wo ich bin, ja. Wird das auf jeden Fall auch genutzt. Kinder können alleine zu Hause bleiben mittlerweile eine Zeit lang. Wir gehen aus, gehen zu Kulturveranstaltungen. Ich kann einen Podcast machen, der sich viel mit Kulturveranstaltungen auseinandersetzt. Das heißt ja, ich habe Zeit dafür abends. Ich gehe nochmal schnell für ein Set ins Donau. Solche Sachen, alles undenkbar als Elternteil junger Kinder. Aber genau, irgendwann gibt es diese Möglichkeiten wieder und die werden natürlich dann genutzt. Und dann wundere ich mich natürlich oft über die Singles, die sagen, oh, die kriegen jetzt gar nichts mehr hin. Oder die kinderlosen Leute, die sagen, ich bin so müde abends, ich krieg gar nichts mehr hin und oh, das ist so anstrengend und so. Ich so, Alter, dein Leben möchte ich haben. Ja, ja.
Ja, ist vielleicht abschließend auch nochmal zu sagen, dass es ist dann auch irgendwann, also was weiß ich schon, aber ich beobachte das so, die harte Zeit endet auch. Wir reden jetzt teilweise da so dystopisch drüber, zeichnen hier ein Bild vom Kinderkriegen, wo, glaube ich, auch wichtig ist zu sagen, die ganz harte Zeit ist ja auch irgendwann vorbei, oder?
Ja, Felix, die ganz harte Zeit ist irgendwann vorbei. Ja. Bestimmte Dinge ändern sich aber ab dem Zeitpunkt, wo du Kinder hast, halt nicht mehr. Und dieses Gefühl, auf Tour zu sein, weg zu sein und so, also wenn sie irgendwann ausgezogen sind, so, aber das ändert sich ganz, ganz lange nicht. So.
Ja, mach aber doch mal ein Yes and und kein Point Shit. Es ist doch, wenn wir darüber reden, wie krass das ist, Betreuung und Karriereentscheidung. Es ist ja anscheinend, ab der Geburt gibt es ja eine Kurve, wo bestimmte Sachen dann auch wieder einfacher werden.
Ja.
Oder
ja,
würdest du mir da widersprechen?
Nee, da würde ich dir nicht widersprechen. Deswegen. Ich wollte es nur relativieren.
Also
für die Leute, die sich denken so, ach, das macht man eine Zeit lang und dann irgendwann wird es alles wieder in Ordnung. Bestimmte Dinge bleiben.
Aber
so,
da legst du mir Sachen in den Mund, die ich gar nicht sage, sondern ich möchte hier ein bisschen auf einer heiteren Note enden.
Ach, du bist
auf einer hoffnungsvollen und nicht hier deine Miesepetrigkeit am Ende stehen lassen, wie schrecklich das alles ist. Also macht Kinder.
Also bitte.
Jetzt,
falls ihr
gerade im Bett liegt und den Pod, als ihr seid ein junges Paar und hört den Podcast zum Einschlafen, macht ihn jetzt aus.
Ja, also ich bin sowieso.
Denkt an euren Nachwuchs.
Ich bin sowieso dafür, dass die mal Kinder machen sollen, alle die jungen Leute. Ich will auch irgendwie eine gute Rente.
Genau.
Also deswegen bitte lasst euch hier von nicht abbringen. Und wie gesagt,
richtig,
ich wusste, gut, dass dieser Eindruck entstehen kann, wenn man halt so darüber redet, wenn man so darüber redet. Ich habe das ja von vornherein versucht einzuhegen, persönlich ist das alles super gelaufen bei mir. So.
Genau.
Aber da gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Das ist alles ganz große Klasse, wirklich. Trotzdem die Schwierigkeiten, die man halt in seinem Berufsleben dadurch widerfährt, die einem dadurch widerfahren, die sind ja nun mal so zu beschreiben.
Ja.
Das ist nun mal einfach scheiß kompliziert.
Genau. Und das haben wir jetzt besprochen und das rhetorische Mittel, dem ich mich hier bediene, ist das einer Klammer.
Ja.
Verstehst du?
Du brauchst auch so ein kleines Happy End auch immer. Ne? Du
natürlich.
Bist ein bisschen Hollywood geprägt.
Und deswegen liebt ihr ja uns. Also spendet uns, also nicht spendet uns, leistet Ablass.
Ja.
Leistet Ausgleich, energetischen Ausgleich auf unseren Links in der Folgenbeschreibung. Gebt uns 5 Sterne, gebt uns Kommentare, liked uns, liebt uns. Denn auch wenn ihr es nicht glauben mögt, wir sind ein Nischenprodukt.
Ja.
Dieser Podcast ist ein Special Interest Podcast und wir sind gemischtem Hack zwar auf den Fersen, aber es ist doch noch ein deutlicher Abstand. Also bitte unterstützt uns, wenn ihr uns liebt.
Genau, man kann uns finanziell unterstützen, dass, wenn ihr das wollt, dann sagen wir Danke und man findet dazu die Informationen in der Podcast-Beschreibung.
Richtig. Aber
Dank,
wir lieben
Leute.
Euch natürlich wie unsere eigenen Kinder bedingungslos.
Für uns sind die Impros unsere Kinder irgendwie.
Genau.
Muss man schon so sagen,
Also.
Auf jeden Fall.
Ja.
Alles klar, dann gute Nacht, schlaft gut.
Nachti, Nacht.
Ja, die Nachti. Ich mach mal den Stern, machst den Stern an, ja? Sehr
schön. Kann ich schlafen im Dunkeln? Ich muss noch was pipi. Was guckt ihr denn da im Fernsehen? Die sind ja nackt.
Ach so, okay. Gut, 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 gut. Also, dann so. Bis die Tage, liebe Impros.
Ciao, ciao, macht's gut.
Nachti, Nachti, tschüss. Nachti, Nachti.